Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Falsche Messiasse.
Wir fahren jetzt weiter mit Nummer 11 auf unserer Liste. Cyrenus von Syrien. Er trat um 720 auf. Er war ein syrischer Christ, trat aber zum Judentum über, verführte ein jüdisches Mädchen aus Sumaria. Dafür wurde er öffentlich zur Schau gestellt, zurechtgewiesen, und dafür schwor er sich Rache an den Juden. Und er hatte eine ganz eigenartige Art von Rache entdeckt. Er wurde ein Messias. Er predigte in Madin, Syrien, also im syrischen Kurdistan, gewann viele Nachfolger. Es war damals eine Zeit gewaltiger militärischer Siege der Muslime über das byzantinische christliche Reich. Und so war das für die Juden gewissermaßen eine Zeit des Chaos, was für sie bedeutete, weil im Talmud der Sanhedrin steht, bevor der Messias kommt, wird die Welt ins Chaos stürzen. Das ist die Zeit des Messias. Und genau in dieser Zeit tritt dieser Cyrenus auf. Er schafft biblische Gebote ab. Und das kann natürlich so begründen, wenn der Messias kommt, das weiß man im Judentum, wird er ein neues Gesetz bringen. Zum Beispiel im Kommentar zu Prediger im Midrash Kohelet wird gesagt, die Tora, die wir in dieser Zeit lernen, kann man nicht vergleichen mit dieser Tora, die der Messias bringen wird. Und es war ja klar, nach Jeremia 31,31, in der Zeit der messianischen Herrschaft wird Gott mit Israel einen neuen Bund schließen, der nicht mehr so sein wird wie der alte Bund damals am Sinai. Aber was das bedeutet, das ist noch eine andere Frage. Und er schafft einfach so Gebote ab. Erstens, vorgeschriebene Gebetszeiten strich er. Er strich auch verschiedene Vorschriften des Kaschrut, also der Reinheitsvorschriften beim Essen. Was ist koscher, was nicht. Er schaffte auch die rituelle Reinheit gemäß 4. Mose 19 ab, wo gesagt wird, wenn man einen Toten berührt, ist man unrein als Jude und muss ein Ritualbad nehmen. Und er schaffte auch die Gesetze zum Eheschluss ab. Das hat ihm natürlich speziell gepasst, oder? Mit seiner Vergangenheit. Und er versprach, es wird einen Flug geben für alle Juden nach Israel. So wie das steht in Jesaja 60. Wenn sie in der Endzeit zurückkehren, werden sie heimfliegen. Jesaja 60, Vers 8. Wir sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen. Dann wird von der Rückkehr aus der Ferne gesprochen. Und so sagte er, alle werden diesen Wunderflug bekommen durch ihn. Es gab Nachfolgeschaft, nicht nur in Syrien, sondern auch unter Juden in Spanien und Frankreich. Reiche Juden kamen und gaben ihm ihren Reichtum, weil er ja nicht mehr nötig sein wird im messianischen Reich. Und die wollten alle auch mitfliegen. Da wurde die muslimische Regierung in Syrien auf diese Situation aufmerksam. Das war für sie ganz komisch, dass da Leute dermaßen Geld abgeben. Und so beschlagnahmten sie den Besitz der Nachfolger, verhafteten Cyrenus und später wurde er getötet. Und schon war es wieder vorbei. Unter 12 haben wir Jutran von Hamad. GH, das ist das arabische Rein. Kann man zu Hause mal üben. Ganz, ganz weit unten in der Kehle. Rein, ja? Jutran von Hamad, Persien. Er trat um 800 auf. Er hatte überhaupt nicht die Idee, er sei ein militärischer Führer. Er nannte sich der Hirte. Der Sand, der Antichrist wird auch in Sacharja 11 am Schluss genannt, der törichte Hirte, im Gegensatz zum guten Hirten. Also er will keine militärischen Aktionen, lehrt Askese. Und denke wieder, 1. Timotheus 4, viele Leute fallen auf solche Dinge herein, denken, oh, das muss ein heiliger Mann sein. Man sollte fasten, sich enthalten. Er schafft den Sabbat ab, einfach so. Die jüdischen Festtage. Stirbt aber später eines natürlichen Todes. Und die Bewegung lebt noch 100 Jahre weiter und geht auch dann unter. 13. Messias, Muschka, trat um 850 auch in Persien auf. Aber er war wieder vom militärischen Prinzip überzeugt, führt seine Nachfolger in Kriegen und fällt selbst in seiner letzten Schlacht bei Qum. Danach erwähne ich einfach so im Vorbeigehen, 14. Menachem aus Kasachstan, trat um 1000 auf. Dann der Messias von León in Spanien, 1060. Dann Ibn Ayre von Cordoba, Spanien, um 1100. In dieser Zeit trat auch im Irak ein Messias namens Chad auf. Später, um 1120, kam ein falscher Messias in Marokko auf. Das war Moshe al-Da'l. Dann kam ein ungelehrter Messias auf in Jemen, 1192. Und unter 20. haben wir David al-Roy von Kurdistan, 1120 bis 1147. Er wurde geboren als Menachem ben Shlomo al-Duji in Ahmadiyya, Kurdistan. Sein Vater behauptete schon, er sei Elia, der Endzeitprophet. Und David, sein Sohn, er war intelligent, gebildet, schön, charismatisch, das heißt so Eindruck erweckend für die Öffentlichkeit, seine Ausstrahlung. Er wurde ausgebildet bei den großen Rabbinern der Gaon-Akademie in Bagdad. Er lernte also Torah, aber auch säkulare Studien und lernte auch Magie. In dieser Zeit hatten ja die Juden schon viel gelitten unter den Kreuzzügen aus Europa und unter muslimischen Massenabschlachtungen. Und für sie war das die Überzeugung, wir sind im Chaos der Endzeit. Also es ist Zeit für den Messias. Aber merken wir, ständig ist es so, vielleicht so ein, zwei Dinge, die könnten so in diese Richtung hinweisen. Und für sie ist das schon der Beweis, jetzt sind wir in der Endzeit. Und dann immer wieder auch diese falschen Berechnungen. Aber wenn wir das vergleichen mit heute, wo wir 150 klare Prophezeiungen aufweisen können, die auf die Endzeit Bezug haben und sich alle erfüllt haben, seit die Juden zurückkehren ins Land der Vorfahren 1882. Das ist doch schon etwas ganz anderes. Und so muss man argumentieren, wenn Ungläubige sagen, ja, die Menschen haben schon immer gedacht, es sei jetzt Endzeit, ja? Ja, ja, das ist so. Aber schauen Sie mal die Argumente an. Das ist ja so flach, so stupid. Und trotzdem sind viele darauf hineingefallen. Er sagte, dieser David, ich bin der Messias. Er gewann viele Anhänger. Er sagte, ich will die Juden nach Israel bringen. Aber sie sollten jetzt zuerst fasten und viel beten als Vorbereitungen. Er wurde vom Sultan verhaftet. Aber er prophezeite, dass er in 3 Tagen wieder erscheinen werde. Und tatsächlich, nach 3 Tagen war er wieder da. Irgendwie sei er auf magische Weise aus dem Gefängnis entkommen, die Wächter seien gelähmt gewesen. Sieht man diese Imitation der Befreiung von Petrus in Apostelgeschichte 12. Und die Armee hat ihn dann verfolgt bis zum Fluss Gozan. Dort habe er sein Halstuch genommen, ausgebreitet und sei auf dem Halstuch über den Fluss gefahren. Die Armee musste traditionell hinübergehen, musste also sich Boote beschaffen. Aber David war schon längst ab. Er sei übernatürlich nach Ahmadiyya in seinen Geburtsort entkommen. Dort gab es eine revolutionäre Muslimbewegung, die ihm helfen wollte, gegen die Christen und gegen die muslimische Regierung vorzugehen. Und David lädt die Juden aus Mosul im Nordirak ein, aus Persien und aus Aserbaidschan. Sie sollen mit ihm in den Krieg ziehen. Und dieser Krieg wird letztlich zur Rückkehr nach Jerusalem führen. Ohne Problem erobert er die Stadt Ahmadiyya, seine Geburtsstadt. Aber dann droht der Sultan von Persien. Er werde alle Juden in Persien töten, wenn David nicht aufhöre. Die persischen Juden sagten natürlich, David ist nicht der Messias. Ein anderer Sultan, Sun al-Din, das war eigentlich ein judenfreundlicher Mann, der wollte den Juden helfen. Er versprach dem Schwiegervater von David 10.000 Goldstücke, wenn er David tötet. Und der gibt ihm Alkohol, bringt ihn bis in die Trunkenheit und enthauptet ihn, als er im Bett schlief, im Bett lag. Der Sultan von Persien bekommt Davids Kopf, war aber nicht zufrieden damit. Er verhaftet und bestraft die Nachfolger von David und die Juden müssen 100 Talente Gold als Strafe bezahlen. Aber so hat wieder ein Messias geendet. Wir haben gesehen, es hat es schon gegeben, dass ein Messias einfach so natürlich gestorben ist. Und viele Messiasse wurden gestorben, aber David hat geschafft, im Bett und zugleich durch Ermordung zu sterben. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Als man zu seinen Lebzeiten in Bagdad von David gehört hatte, war man begeistert über diesen Messias, der Wunder tut. Und da fälschten zwei Juden einen Brief von David, in dem er angeblich sagte, in einer bestimmten Nacht werdet ihr nach Jerusalem fliegen auf Engelsflügeln. Die Juden in Bagdad machten sich spezielle Kleider, sorgten sich um die Säuglinge. Wie soll das gehen? Sollen die Säuglinge in den Armen der Mütter sein oder sollen die Engel das nehmen, in die Arme nehmen? Und sie dachten, nein, es ist besser, wenn die Mütter das nehmen. Sie fragten sich auch, wie wird das dann gehen in Jerusalem? Werden sich die Familien dort wiederfinden? Die Juden gaben den beiden falschen Briefschreibern ihr Geld ab und in der bestimmten festgesetzten Nacht waren sie alle auf den Dächern und warteten, bis sie geholt werden und nach Jerusalem fliegen würden. Sie warteten, bis es Morgen wurde und der Traum von der Erlösung vorbei war. Also was auch auffällt, offensichtlich hat der Satan ein Interesse, das Volk der Juden, das auserwählte Volk, lächerlich zu machen. Also förmlich in den Schmutz zu ziehen durch diese hinterhältigen Verführungen. Man stellt sich vor, was das für ein Zeugnis war für die Menschen darum herum. Das ist das auserwählte Volk. Schaut mal, was die glauben. Wir kommen zu 21. Abraham Abu Dafia aus Spanien, 1240 bis 1291. Er wurde geboren in Aragon, Spanien, kam aus einer reichen Familie, war ein gelehrtes Wunderkind. Also es gibt nicht nur jüdische Wunderkinder, die gut Geige spielen können, sondern es gibt eben auch solche, die außerordentlich intellektuell sind als Kinder. Das war er. Er entwickelte die okkulte Lehre der Kabbala. Die Kabbala ist ja ein okkultes System, das so schön fromm bemäntelt ist, aber in Wirklichkeit geht das bis in die schwarze Magie hinein. Wirklich etwas ganz Schlimmes. Der entwickelt die Kabbala weiter. Sein Leben besteht aus drei Phasen, im Weiteren, die immer mit einer Vision beginnen. In der ersten Vision bekam er den Ruf, 1271 in Barcelona. Und aufgrund dieses Rufes, aufgrund dieser Vision, reist er herum im Mittelmeerraum und lehrt. Später bekam er wieder eine Vision, 1280. Er war damals in Capua, Italien. Und behauptete, Gott habe ihm den Auftrag gegeben, den Papst Nikola III. Zum Judentum zu bekehren. Er geht nach Rom, bekommt Audienz beim Papst und erklärt ihm, er müsse sich bekehren und Jude werden. Nikola III. Ist natürlich empört, massiv ablehnend, Ablafia wird zum Tod durch Verbrennung am Pfahl verurteilt. 3 Tage später war der Papst tot. Durch einen plötzlichen Krankheitsschlag. Ablafia kann die katholische Kirche überzeugen. Das war Gottes Gericht über den Papst. Der Papst wird begraben, Ablafia entlassen. Und dann predigt er in Sizilien. Der dritte Ruf kam in Messina, Sizilien. Und da wurde in der Vision ihm erklärt, er sei der Messias. Die Zeit sei jetzt da, um nach Jerusalem geführt zu werden. Seine Befreiung vom Tod überzeugte seine Nachfolger, das ist wirklich der Messias. Und noch etwas, sein Geburtsdatum war ja speziell. Das Jahr 1240 war in der jüdischen Zeitrechnung das Jahr 5000. Wow! Aber wie gesagt, die jüdische Zeitrechnung, die lässt ja gewisse Zeiten weg. Es ist gar nicht das Jahr 5000. Aber nach der offiziellen Zählung ist es das Jahr 5000. Das beeindruckt natürlich. Ablafia benutzt eine populäre Voraussage, die besagte im Judentum, die Erlösung werde kommen im ersten Jubeljahr nach dem Jahr 5000. Also 1240 plus 50. Das gäbe 1290. Wieder eine andere Rechnung, ja? Wir haben ja schon eine andere gesehen. Und so glaubten sie also, bis 1290 wird die Erlösung kommen. Seine Nachfolger machten sich in den 1280er Jahren bereit. Sie verkauften den Besitz, gaben die Arbeit auf. Immer das gleiche Strickmuster. Aber der führende sephardische Rabbi, die sephardischen Juden, das sind die Juden von Spanien, die aber dann geflüchtet sind nach Nordafrika, darum nennt man das die sephardischen Juden. Der führende sephardische Rabbi, Rabbi Salomon ben Abraham Adret von Barcelona, kurz Rashba genannt, sagt, er ist nicht der Messias. Ablafia verzieht sich nach Kemuna, einer maltesischen Insel, hört auf mit seinem Messiasleben, schreibt mystische Bücher, kabbalistische Bücher. Im Jahr 1290 geschieht keine Erlösung und er stirbt im Jahr 1291. Und so ist es vorbei. Aber der spielt natürlich bis zum heutigen Tag in der Kabbala eine wichtige Rolle. Ein solcher Verführer. Dann kommt Samuel von Eilon aus Spanien, 1290. Nissim ben Abraham, wieder in Spanien, 1295. Moses Botarel, auch in Spanien, fällt auf wie oft. In Spanien, 1393, Rabbi Josef Caro, Spanien, 1488 bis 1575. Wieder in Jemen kommt ein Messias, 1495. Dann Ascher Lämmlein, in Reutlingen geboren, tritt auf um 1500 bis 1502.
In Reutlingen in Deutschland?
Ja. Von dort kommt der Lämmlein. Übrigens interessant, der Herr Jesus wird in der Offenbarung 28 Mal genannt Arnion, mit Verkleinerungsform. Und das heißt eigentlich Lämmlein. Und vom Antichrist heißt es, Offenbarung 13, 11, er sieht aus wie ein Lämmlein. Und dieser falsche Messias hieß sogar Ascher Lämmlein. Reutlingen geboren, trat dann aber auf in Venedig, in Italien. Und jetzt kommen wir zu Shlomo Molcho aus Portugal. 1500 bis 1532. Merken wir, was das für eine Zeit ist? Das ist die Zeit der Reformation. Aber bevor ich mit ihm beginne, muss ich einiges erzählen über seinen Prophet. David Reuveni. Oder deutsch könnte man eher betonen, David Reuveni. Eine ganz seltsame Gestalt, die plötzlich in der Geschichte auftaucht und niemand weiß wirklich, woher der Mann kommt und was sein Hintergrund genau ist. Angeblich, er behauptet es wenigstens, kam er aus Arabien und er hatte wirklich eine dunkle Haut. War ein ganz kleiner Mann, man nannte ihn sogar Zwerg. Um 1523 kündigt er in Gaza die Erlösung an, betet und fastet in der Machpela-Höhle in Hebron. Das ist die Höhle von Abraham, die Begräbnishöhle, betet und fastet in Jerusalem beim Tempelberg und erklärt den Moslems dort, jetzt bin ich euer Herr, nicht mehr Mohammed. Angeblich habe sich die Richtung des Halbmondes an der Moschee geändert. Und das war für ihn ein Hinweis, jetzt solle er auch in seinem Leben die Richtung ändern. Und zwar Richtung Europa. Er soll zum Papst gehen. 1524. Merken wir, das ist gerade nach der Exkommunikation von Luther. Kommt er nach Rom, reitet auf einem weißen, wunderbaren Araber und kriegt eine Audienz bei Papst Clemens dem VII. Er hält von ihm sein Vertrauen und seine Unterstützung. Er erzählt ihm, ich bin der jüngere Bruder von Josef. Das ist das Haupt des Stammes Ruben. Er ist König über die 10 verlorenen Stämme. Das war auch in Europa ein Thema. Wo sind eigentlich die 10 Stämme hingekommen? Was ist aus denen geworden? Jetzt kommt einer und sagt, sein Bruder ist König der 10 Stämme. Wow! Und er erklärt, ich bin General von den Stämmen Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse. Und zwar in Arabien. Dort ist die Armee stationiert, aber sie bräuchten eigentlich noch moderne Waffen. Und dann würden sie das Osmanische Reich der Türken, das im ganzen Nahen Osten herrschte, würden sie stürzen unter Suleiman den Prächtigen. Das war ja der Sultan, der 1517, also im Jahr der Reformation, die Stadtmauern von Alt-Jerusalem aufrichten ließ, so wie sie heute stehen. Er würde also den Suleiman den Prächtigen stürzen und so das Heilige Land befreien. Und dann könne der Messias kommen. Der Papst findet das super. Nicht, weil er auf den Messias wartet, sondern er denkt, das, was die Kreuzzüger nicht konnten, die konnten ja ihre Macht nicht halten. Nach 100 Jahren wurden sie aus Jerusalem wieder rausgeschmissen. Jetzt, das können wir mit denen zusammen machen. Super. Und Reuveni hat sogar eine Strategie. Er sagte, die 10 Stämme, die werden von hinten angreifen, während die katholische Armee, die sollte von vorne frontal kommen. Ja? Das fand der Papst super. 1526 geschieht etwas Besonderes. Der Papst musste noch ein bisschen überlegen und schließlich gibt er ihm einen Empfehlungsbrief aus dem Vatikan nach Portugal und zum König Juan zu gehen. Also nach Portugal und da macht David Reuveni einen triumphalen Einzug 1526 nach Portugal. Aber das war ja die Zeit der Inquisition, wo die Juden massiv unterdrückt wurden und die wurden gezwungen, Christen zu werden. Diese gezwungenen Judenchristen nannte man Maranos. Und nun kommt dieser Prophet nach Portugal. Die Maranos dachten, wow, das bringt uns Befreiung. Das ist der Messias, denken sie. Er sagte mir selbst, er stamme von David ab. Er wohnte dann beim Königsbruder in Portugal, bei Kardinal Don Henrique. Und der König beschließt, ich will helfen. 8 Schiffe geben wir den 10 Stämmen und 4000 Kanonen. Viele Maranos wollten in dieser Zeit wieder Juden werden. Aber das war ja bei Todesstrafe verboten. Und so klagt plötzlich der König David an, du willst eigentlich nichts anderes als die Maranos wieder zurückbekehren. Nein, nein, das will ich nicht. Aber dummerweise, der königliche Ratssekretär Diogo Pires hat in dieser Zeit eine Vision. Und in dieser Vision erfährt er, er sei der Messias. Und nennt sich von da an Shlomo Molcho, Salomo der König. Reuveni muss erfolglos gehen, reist herum, steigert dadurch das messianische Fieber unter den Juden, bekommt aber Unterstützung vom Papst. Und so tut er sich schließlich trotzdem zusammen mit Shlomo Molcho um die Unterstützung von Kaiser Karl V. zu bekommen. Das war ja der große Kaiser, der die Reformation unterdrücken wollte, aber glücklicherweise in dieser Zeit ständig durch die Moslems bedroht war. Und dadurch konnte im Schatten dieser katholisch-muslimischen Konfrontation konnte die Reformation schön aufblühen in Europa. Also wenn man sich das vorstellt, was da zusammenhängt, und diese Dinge haben wir nie in der Schule gehört, ja? Das ist schon komisch, wie ein weißer Fleck. Also, er will zum Kaiser Karl V. gehen. Das war ja der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt der Prophet und der Messias, die kommen zum Kaiser des Römischen Reiches. Wow. Beide werden verhaftet und der Inquisition in Spanien übergeben. Es ist nicht klar, was aus David Reuveni geworden ist, ob er getötet wurde oder zwangsbekehrt. Also plötzlich kommt wieder der Schleier der Geschichte über diese eigenartige Person. Shlomo Molcho, er beeindruckte auch Papst Clemens VII. Er war eigentlich ein geborener Marano. Und als er sah, dass er der Messias ist, wollte er sich von David, den er damals in Portugal kennengelernt hatte, beschneiden lassen. Aber David wollte nicht. Und so hat sich Shlomo Molcho selber beschnitten. Und hat dann erzählt, er sei in einer unglaublich kurzen Zeit geheilt worden. Das war ein messianisches Wunder. Und er musste dann eben auch aus Portugal fliehen, 1525. Wie David lebte er asketisch, predigte Juden und Christen als falscher Messias. Der Herr sagte seinen Jüngern, die Juden und Gläubige, an Christus Gläubige waren, geht ihnen nicht nach. Er predigte also Juden und Christen, studierte Kabbala, merkt wie oft dieser direkte, okkulte Zusammenhang da ist, gewann viele Anhänger, weissagt die Erlösung auf 1540. Reist in Europa herum, immer mehr Christen und Juden wollen ihn hören, kommt dann aber unter Verdacht als abgefallener Marano. Er will dann zum Papst gehen, so wie David einige Jahre das zuvor gemacht hatte, aber er kann nicht wie David im Prunk mit einem Araber fährt, sondern er ging nach Rom und lebte 30 Tage als Bettler mit den Kranken und Armen in Rom zusammen. Weil es gab eine rabbinische Tradition, die sagt, der Messias wird ein Bettler sein. Und so kommt er also ganz eben vergammelt zum Papst. Der ist tief beeindruckt über ihn. Er prophezeit, es wird eine Überschwemmung geben in Rom. Am 30. Oktober 1530 gab es eine Überschwemmung. Er sagt, es wird ein Erdbeben geben in Portugal. Geschah im Januar 1531. Und er sagt, es wird ein Komet kommen. Und der Komet Halley kam ja 1531. Aber die Inquisition verurteilt Molcho. Gegen den Willen des Papstes. Aber der Papst versteckt Molcho im Vatikan. Und ein anderer wird als angeblicher Molcho durch Verbrennung hingerichtet. Natürlich all diese Wunder bestätigen für seine Nachfolger, dass er der Messias ist. Er begegnet dann später David in Venedig und dann kommt eben diese Geschichte, sie gehen zusammen zu Karl V. und das endet nicht so, wie sie das sich erhofft haben. Molcho muss in Ketten zur Inquisition nach Mantua in Italien und der Kaiser macht ihm eine Offerte. Bekehrung, dann kannst du Beamter werden am Hof. Er lehnt ab und wird verbrannt in Mantua 1532. Dann kommt Ludovico Luis Dias in Portugal 1540. Danach Isaac Luria Ashkenazi in Safed im Land Israel 1534 bis 1572. Chaim Vital Calabrese 1542 bis 1620. Merken wir, wie viele falsche Messias genau in der Zeit der Reformation kommen. Und nun kommt Schabbatai Zvi. 1626 bis 1676. Er wurde geboren am 9. Av. Das ist der Tag der Trauer und des Fastens um den verlorenen Tempel. Weil der Salomonische Tempel am 9. Av, also im Juli, unterging und auch der zweite Tempel im Jahr 70 ging am 9. Av zugrunde. Und das war in diesem Jahr gerade ein Sabbattag. Also am 9. Av und dann erst noch am Sabbat wird dieser Mann geboren. Und darum kriegt er den Namen Schabbatai. Er füllt sich jetzt. Dort wird ja gesagt, für das messianische Reich, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Und sie werden Visionen haben und werden Träume haben und werden Weissagen. Plötzlich bricht Massenprophetie aus unter den Juden. Und zwar wie eine ansteckende Krankheit, also so wie Massenphänomene in Smyrna, Aleppo, im Norden von Syrien, Damaskus, in Safed, der Künstlerstadt in Galiläa. Hunderte von Frauen und sogar Kinder, im Alter von 4 Jahren konnte das geschehen, können plötzlich Hebräisch reden. Aber in der Trance. Nicht wie beim biblischen Sprachenreden, wo man eine Sprache beherrschte, konnte und sagen konnte, was man wollte, ohne dass man es gelernt hatte. Aber das geschieht in der Trance. In der Trance zitieren die Bibelverse auf Hebräisch und zitieren Sätze aus dem Zohar. Der Zohar ist das wichtigste Buch der Kabbala. Ja, merkt man. Merkt immer, wo etwas faul ist, ja? Und in diesem Zungenreden wird Schabbatai verkündigt als Messias. Und es gebe nun bald die Rückkehr ins Land der Väter. Schabbatai prophezeit die Erlösung für den 18. Juni 1666. Die Presse in London, in Hamburg, in Amsterdam, in Venedig berichtet dauernd über Schabbatai. Das sorgt für Schlagzeilen in der internationalen Presse. Und zwar, einfache und reiche Juden glauben, dass Schabbatai der Messias ist. Sie ist also nicht an soziale Schichten gebunden. Und zwar sephardische Juden, wie auch die aschenasischen Juden, also in Osteuropa, diese schwarz gekleideten, ja, das sind die Aschenasi und in Russland. Also hier ist mal das Judentum nicht getrennt in Sephardi und Aschkenasi-Juden. Auch in der Türkei, in Palästina, in Persien, in Ägypten, in Marokko, Italien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen, Russland, auf dem Balkan, in Holland, Frankreich, England, massenweise geben Juden ihre Arbeit auf, verkaufen oder verschenken den Besitz. Der Synagogengottesdienst wird geändert, man führt ein neues Gebetsbuch ein mit einem Bild von Schabbatai. Man beginnt wie verrückt zu fasten, es werden Todesfälle berichtet. Selbstgeißelungen werden durchgeführt und Ritualbäder werden im Schnee durchgeführt. Also völlig gegen die Anweisungen im Judentum, in Seen. Und viele glauben, dass sie bald auf Wolken nach Israel reisen werden. Von Russland aus, von Polen, Deutschland. Und darum gab es viele Leute, die freuten sich, jedes Mal, wenn sie eine Wolke sahen. Juhui. In London gab es viele Juden, die aus Vorteilsgründen Christen geworden waren und die bekehren sich wieder zurück ins Judentum. Es gibt überall riesige Festveranstaltungen wegen Schabbatai, wo der Messias gefeiert wird. Und man kann sich vorstellen, 1666, das Jahr, die große Aufregung weltweit ab Januar. Schabbatai, hört man, mache sich jetzt auf. Er gehe nach Konstantinopel, um vom Sultan Mehmed IV. Die Herrschaftskrone über Palästina und alle Länder des türkisch-osmanischen Reiches, den ganzen Nahen Osten beherrschte, in Empfang zu nehmen, um so dann König in Jerusalem zu werden. Nicht wahr? Jerusalem war ja auch unter der Herrschaft der Türken, der Osmanen. Man hörte auch in Europa die Nachricht, eine riesige Armee. Jetzt weiß man schon, woher. Der 10 Stämme ist in Bewegung in Arabien. Kann man sich die Spannung vorstellen? Wow, was wird geschehen? Aber in Schabbatai geht nach Konstantinopel, aber bevor er dahin kommt, wird er durch den Großvisier Ahmed Koprulu, den Großvisier des Sultans, gestoppt. Und zwar, als er noch auf dem Schiff war, auf dem Meer, Schabbatai wird verhaftet und kommt in den Knast in Konstantinopel. Bald danach wird er allerdings versetzt in die Festung Abydos in Gallipoli. Das war das Gefängnis für hochstehende Menschen. Adlige kamen dorthin, wenn es nötig war. Durch enorme Bestechungszahlungen. Die Millionen sind ja nur so geflossen, ja, von Europa her. Durch enorme Bestechungszahlungen verwandelt er das Gefängnis in einen Palast. Aber man muss sich vorstellen, er ist ein Gefängnis, aber er ist da königlich gekleidet. Wunderbare Möbel. Er empfängt tatsächlich Tausende von Delegationen aus der ganzen Welt im Gefängnis. Die kommen dann ins Gefängnis zu ihm aus Persien, Italien, Polen, Deutschland, Frankreich, Holland und so weiter. Schabbatai, der Häftling, ist in Rot gekleidet mit goldenem Stab, sitzt da neben einer Torarolle, auf dem Boden Teppiche mit Gold- und Silberfäden eingearbeitet, goldene Tische mit Edelsteinen, goldenes und silberiges Geschirr mit Edelsteinen. Auch all diese Besuche waren möglich durch Bestechungsgelder. Und es gab sogar Leute, die zahlten Bestechungsgelder, damit sie im Gefängnis bleiben könnten. Bei Schabbatai. Und so bildeten sie eben die Hofleute im Palast in Gallipoli. Ich habe ja gesagt, also das sind ja Geschichten, die, da kenne ich mal ein krankes Gehirn drauf. Ja? Aber das ist so geschehen. Viele sagten, sie haben über dem Gefängnis eine Feuersäule gesehen mit Sternen. Und all diese Botschaften wurden verbreitet. Der Großvisier hat Mörder gesandt ins Gefängnis, um Schabbatai umzulegen. Und die seien, sobald sie in Schabbatais Gegenwart gewesen, Schabbatais Gegenwart kamen, seien die tot umgefallen. Und die Geschichten gingen natürlich auch alle in die Welt hinaus. Und wieder in dieser Zeit kommt es zu Massenprophetie in Ägypten und Konstantinopel. Also die mussten gar nicht warten auf einen Toronto-Segen. Ja? Das gab es alles schon damals. Massenprophetie in Ägypten und Konstantinopel. Immer mehr Anhänger. Aber es gibt auch neue Änderungen. Schabbatai fährt weiter, schafft Gebote der Tora ab und sagt, alle schweren Sünden sind jetzt erlaubt. Und es ist sogar eine Tugend, wenn man sie tut, so wird die Erlösung schneller kommen. Und dann proklamierte er, die Erlösung soll nun wirklich beginnen im September 1666. Jetzt kommt eine eigenartige Wende. Ein Rabbi namens Nehemia Cohen sagte, er sei der Messias Ben Yosef. Die Rabbiner sagten, es gibt zwei Messias, weil im Alten Testament steht ja von einem leidenden Messias und von einem herrschenden Messias. Zuerst müsse der leidende Messias kommen, der werde sterben, und dann kommt der herrschende Messias. Schabbatai sagte, der leidende Messias ist schon gekommen. Er ist nämlich bei den Chmielnicki-Massakern ist er umgekommen. Und jetzt kommt plötzlich da ein Rabbi aus Polen und er sagt, nein, ich bin der Messias Ben Yosef. Und er lebte noch. Er ging zu ihm auf Besuch ins Gefängnis und die haben 3 Tage lang miteinander debattiert und keiner gibt nach. Und Cohen hat eine Idee. Er wird Muslim, geht zum Sultan und sagt ihm, du, das mit Schabbatai, das ist alles ein totaler Betrug. Und erzählt ihm über Unzucht im Gefängnis, die wohl auch glaubhaft ist, denn er hat viele Juden gaben ihre Mädchen als Hofdamen ihm ins Gefängnis und erzählt diese solche schrecklichen Dinge, die effektiv glaubhaft schienen. Und plötzlich muss Schabbatai ins Gefängnis nach Adrianopel. Da hört natürlich der ganze Pomp auf. Und am 16. September, oh, jetzt kommt die Erlösung, ja? 16. September war geplant, er muss vor dem Sultan erscheinen. Und er sollte ja die Krone des Sultans bekommen. Und es kam fast so. Er wird vor die Wahl gestellt. Folter und Tod oder du wirst Muslim. Er wählt den Islam, wird von da an Mehmet Effendi. Wird eingesetzt als Wächter der Palasttore des Sultans und Sarah, seine Frau, wird die Lady Fatima. Anstatt der Krone akzeptiert er einen Turban. Ich habe ja gesagt, es kam fast so. Aber anstatt eine Krone, ein Turban. Das war ein Schock für das Judentum weltweit. Aber auf die Schockphase, das könnte ein Psychologe wahrscheinlich gerade so beschreiben, ja, das ist normalerweise so, zuerst kommt Schock und dann kommt die Phase des Unglaubens. Das kann gar nicht sein, das stimmt sicher nicht. Da muss ein Missverständnis dahinter sein. Und andere sagen, nein, nein, das ist ein Trick von Chabitain. Der will so von innen her, der schleicht sich ein und will dann die Türken von innen her stürzen. Und andere sagten ein bisschen mystischer, sein Bild hat sich bekehrt, aber seine Seele ist in den Himmel gegangen. Nathan von Gaza kann das mit der lurianischen Kabbala erklären. Chabitain ging jetzt hinab in die Finsternis der Muslimwelt, um dort Erlösung zu schaffen. Also es ist unglaublich, wie man da alles drehen kann. Er entwickelt eine Theologie des Widerspruchs. Tönt ja gut, ja? Eine Theologie des Paradoxon. Und er wird erklärt, ja, wie war das mit Mose? Der war doch zuerst auch im Palast des Pharao. Ha, da haben wir doch die biblischen Parallelen. Und Nathan gibt ein neues Datum für die Erlösung heraus, Passa 1667, später September 67, dann 1668, 1673, 1674 und 1675. Und jetzt, nein, jetzt reicht's. Jetzt machen viele Rabbis, die lange geschwiegen haben, weil sie dachten, wir haben sowieso keine Chance, machen den Aufstand und sagen, das ist ein falscher Messias. Alle Dokumente, die von dieser Sache zeugen, soll man zerstören. Die Scham war ja unglaublich. Man sollte das also nicht mehr wissen in der Nachwelt. Alles vernichten. Viele Juden waren finanziell ruiniert und unzählige stürzten in die totale Hoffnungslosigkeit. Aber gewisse Nachfolger wurden auch Muslime, wie Chabitain. Chabitain hat sich manchmal so aufgeführt wie ein Muslim, manchmal wie ein Jude, und plötzlich wurde er einmal gesehen an einem Synagogengottesdienst. Wow! Der muss verhaftet werden. Er kommt ins Exil in die Festung Dulcinjo in Albanien und stirbt dort mit 50 Jahren. Aber das Ganze war nicht fertig. Es gab weitere Bewegungen, die sich auf ihn stützten, über Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Und so könnte man weiterfahren mit Suleiman Jabal in Jemen, Miguel Cardoso in Kreta und so weiter. Diejenigen, die die CD hören, die können einfach ein Mail schicken an info@rogeliebe.ch und das Skript der Liste der falschen Messiasse verlangen, dann muss ich das nicht hier alles runterlesen. Es geht also durch die Jahrhunderte hindurch mit diesen falschen Messiasen. Es kam auch vor, dass einer sagte, ich bin die Reinkarnation von Chabitain Zvi. So ging das. Das geht alles mit Kabbala. Da geht Reinkarnation mit Judentum zusammen. Unglaublich, es ist ein Sumpf, eine Finsternis. Und zum Beispiel in Jemen, Nummer 49, trat Shukr ben Salim Kuhail der Erste auf, 1821 bis 1865. Er ging auch zum Herrscher von Jemen und wollte von ihm die Krone in Empfang nehmen und wurde enthauptet. Aber einige Zeit später kam wieder einer und sagte, ich bin Shukr Kuhail, bin auferstanden von den Toten. Und da konnte man sogar am Hals sehen, da gab es einen Strich rundherum. Konnte man sehen. Übrigens, der Trick mit dem Strich ist ganz einfach. Man muss einfach eine Schnur anziehen, eben wieder an die Sonne gehen und dann sieht man den Strich, ja? Es war auch ein bisschen komisch, er sah anders aus als der frühere. Aber offensichtlich war er doch eben Shukr Kuhail. Ich nenne ihn hier Römisch 2, damit man ihn doch nicht verwechselt, ja? Der 1867 auftrat und er heiratete dann die Witwe von Shukr Kuhail, dem Ersten. Aber auch die fand er ist wirklich ein bisschen anders als der Erste. Es ist unglaublich. Und im 20. Jahrhundert kommt nochmals ein Messias, Rabbi Menachem, soll das heißen, Mendel Schneerson in New York. Geboren 1902. Er ist der Leiter der sogenannten Chabad-Bewegung, eine Bewegung, die möchte die Juden weltweit wieder dazu bringen, dass sie wirklich Judentum praktizieren, Gebetsriemen anziehen und so weiter. Die machen so Missionsstände am Flughafen in Tel Aviv. Die versuchen sehr aktiv zu arbeiten, sehen zwar aus wie vor ein paar Jahrhunderten, ja, von der Kleidung, sind aber topmodern. Die arbeiten mit Internet und letzter Technologie, haben auch ein ganz fortschrittliches Zentrum in New York. Und sie sagten, Schneerson ist der Messias. Man machte schon ein Haus bereit in Israel. Er hat nie gesagt, ich bin der Messias. Aber hat auch nie gesagt, ich bin es nicht. Ja, das war sehr spannend. Aber die Nachfolger, das ist der Messias. Und er wird dann plötzlich ins Heilige Land gehen. Er war nie in Israel. Er wird nach Israel gehen, in dieses Haus, und dann wird er sich als Messias offenbaren. Und jetzt leben wir in der Zeit, wo die Juden zurückkehren ins Land. Jetzt ist klar, jetzt ist Endzeit. Und der Tempelberg wurde erobert 1967. Das ist der Messias. Und sie warteten, in Israel konnte man, und kann man übrigens heute noch, Fotos sehen, aufgehängt in der Öffentlichkeit, mit seinem Bild. Schneerson mit seinem schwarzen Hut, und darunter steht auf Hebräisch Melech Mashiach, König Messias. Aber der alte Mann wurde, wie das so üblich ist, immer schwächer, krank, und es war absehbar, der wird nächstens sterben. Man dachte in Amerika, das wird eine Massenhysterie geben, und hat viele Psychologen bereitgestellt, dass sobald Schneerson stirbt, dass sie diese Massenhysterie psychologisch auffangen könnten. Und der Tag kam, Schneerson starb. Es gab keine Massenhysterie. Ja, es steht doch in Jesaja 53, der Messias muss sterben. Jetzt ist er gestorben. Aha, Jesaja 53 ist jetzt plötzlich eine messianische Prophetie. Ja, natürlich, das haben die alten Rabbiner ja immer gesagt und steht auch so im Talmud. Erst im Mittelalter, um sich gegen die Argumente der Christen zu wehren, haben sie gesagt, nein, nein, dieser leidende Knecht, das ist nicht der Messias, das ist das Volk Israel, das so viel leiden muss. Obwohl in Jesaja 53 steht, dieser Knecht stirbt für die Sünden des Volkes. Also ist er nicht das Volk. Und es steht, er hat kein Unrecht begangen, kein Trug in seinem Mund gehabt. Und welcher Jude wollte sagen, er hätte noch nie gelogen, noch nie eine Sünde begangen? Ja, jetzt plötzlich geht das, und sie sagen auch, Daniel 9 steht doch, wie Mashiach Ikaret, wie Einlo, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Aber mit ein bisschen Hebräischkenntnis müsste man wissen, Ikaret, Ikarat, das heißt wirklich gewaltsam sterben, nicht als alter Mann wird. Jetzt geht das so weiter. Wir kündigen ihn weiter als Messias. Und man hat gewartet, er wird aufstehen. Er ist immer noch nicht aufgestanden. Aber es wird ein anderer kommen. Der wird alle Messias in den Schatten stellen. Der wird sogar Feuer vom Himmel herunterkommen lassen. Das war der Beweis bei Elia für den wahren Gott. Und er wird sogar ein Bild herstellen, das sprechen kann. Wo sieht man im Hinduismus ein Bild, das wirklich sprechen kann? Man spricht von einem Ganesh, ja, der Milch trinken kann. Der Elefantengott, kam ja in der ganzen Weltpresse herum. Der habe plötzlich Milch trinken können, dieser Gott. Also dieses Götzenbild. Und dieses Götzenbild wird sprechen können. Also der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 5, Vers 43, und damit möchte ich enden. Er sagt den führenden Juden, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und so ist es geschehen. Wer den wahren Retter ablehnt, der fällt in die dümmste und stupideste Verführung hinein. Und das sehen wir auch heute bei den Menschen in unserer Gesellschaft. Die können allen Unsinn glauben, nur nicht das, was in der Bibel steht. Und der Herr Jesus sagt weiter, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nimmt und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht sucht? Also der Stolz kann ein großes Hindernis sein. Meine nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Moses, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also das Alte Testament bezeugt es klar, über 300 Prophezeiungen auf den Messias haben sich in Jesus Christus erfüllt. Der Zeitpunkt ist genau gekommen, er ist gestorben, Er ist auferstanden, dann wurde Jerusalem zerstört, der Tempel, die Juden wurden weltweit zerstreut. Und der Jesus hat in Matthäus 24 erklärt, die Zeichen, die kommen werden, bevor er wiederkommt. In dieser Zeit sind wir, aber es ist, wir warten nicht auf Mendel Schneerson, auch nicht auf den Antichristen, sondern auf den Herrn Jesus.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Falsche Messiasse.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.